Liebe Zuhörer, in diesem Vortrag möchte ich über die enge Beziehung sprechen zwischen den Radiowellen und den Gehirnwellen. Ich möchte insbesondere die diese enge Verbindung überhaupt erst ermöglicht haben. Und wenn ich dieses Wort Vorstellungen verwende, beziehe ich mich auf die Gedanken, die man denken kann. Gedanken, die in einem bestimmten Zeitraum oder einem bestimmten Ort gedacht werden können. Und heute habe ich natürlich ein besonderes Interesse an drahtlosen Vorstellungen, an einer Vision des Gehirnradios, die sich entwickelte in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Und ich hoffe, Sie haben vor sich, ich habe jetzt keines, haben vor sich eine kleine Bilderbeilage zu meinem Vortrag. Als die ersten Radioführer veröffentlicht wurden in den 20er Jahren, hat man oftmals Bilder verwendet zur Unterstützung der Radioprogramme und es war sozusagen der visuelle Arm des Radiohörens. Und zusätzlich zu diesen Bildern werden Sie auch den Klang meiner Stimme hören. Was Sie nicht hören werden, sind die Klänge von 5 Dingen, die ich heute erwähnen werde. Erstens den Klang von Jean, die zur Musik in ihrem Gehirn tanzt. Zweitens den Klang des zischenden, heißglühenden Metalls, das in kaltes Wasser gehalten wird. Drittens den Klang des Regens, der auf ein Blechdach fällt. Viertens der Klang der Stimme des BBC-Präsentators, eines Wissenschaftlers. Und fünftens den Klang der Gehirnwellen, die durch den Weltraum geleitet werden. Schauen wir uns nun das Bild Nummer 1 an, eine Kopie eines Zeitungsartikels, der in den USA 1926 veröffentlicht worden ist, mit dem Titel »Warum Radio nun möglicherweise einen sechsten Sinn entdeckt hat«. Die Wissenschaft untersucht nun Radioprogramme, die aufgenommen werden können durch das menschliche Nervensystem, so der Titel. Das Stück ist ein typischer Bericht der populärwissenschaftlich dieser Zeit, der den Lesern Entdeckungen darlegt. Wir sehen die Bilder eines Mikrofons eingedruckt direkt neben einer Illustration eines Gehirns, das Foto eines Frauenkopfes, das überlagert wird mit der Illustration eines Radiogerätes. Auf diese Weise war das Gehirnwellenfunken nicht nur eine neue Phrase, sondern wurde auch nochmal visualisiert in der Zeitung. In dem Zeitungsbericht wird die Geschichte von 60 Leuten erzählt, die sich an der Radiostation WOR gewandt haben und berichtet haben, dass sie das Radio hören konnten ohne ein Radiogerät. Sie konnten die Programme in ihrem Gehirn hören ohne Radiogerät, direkt in ihrem Kopf. Und ein Zeitungsschreiber, jemand, der eine Leserzuschrift gesendet hat, Jean Montgomery, berichtete, dass sie tanzen konnte zu der Musik, die sie in ihrem Kopf hörte. Als Antwort auf diese Berichte hat Hollywood McCosker dann eine Untersuchung vorgenommen in die Empfangsfähigkeit des Gehirnes und kam zu dem Schluss, dass einige Leute möglicherweise besonders sensitiv geworden sind gegenüber den Radiowellen. Der Artikel erwähnte auch den amerikanischen Radiotechniker Charles Willis, der sagte, dass durch die Generation von Funken und Radionutzen die Menschheit wahrscheinlich einen universellen sechsten Sinn entwickeln würde, einen Radiosinn, der es dem Nervensystem ermöglichte, Radioübertragungen direkt aufzunehmen. Dieses Radio im Kopf war nicht etwas, was als irrational aufgenommen worden ist, sondern als etwas ganz Natürliches, eine evolutionäre Entwicklung des Nervensystems in Bezug auf die sich entwickelnden Medienumfelder. Die Menschen würden diesen Radiosinn schneller entwickeln, wenn sie in einer Stadt leben würden, so sagten sie, dort, wo überall gefunkt wird, Radioübertragungen überall stattfinden. Wir hatten es hier zu tun mit einem Zusammenfall der Medien, mit einem menschlichen Sinne, eine neue Neuroradiotechnologie. Technogenese. Diese Idee des Radiosendes und der engen Verbindung zwischen den Nerven und dem Radio war plausibel. Und insbesondere in den 20er Jahren, das machte Sinn, weil es schon eine zuvor entwickelte drahtlose Vorstellung gab, eine Welt von gewaltigen Energien, die schon da waren, bevor Radiowellen gemessen werden konnten. Schriftsteller, Wissenschaftler und Techniker hatten spekuliert zu der Idee von Gedankenenergien, von Nervenstrahlen, ermutigt durch das neue Bewusstsein von dem elektromagnetischen Spektrum. Und um das Jahr 1900 herum gab es diese Vorstellung einer vibrierenden Welt der unsichtbaren Oszillationen, einer Welt, wo alles mit allem in Verbindung stehen könnte, Licht, Wärme, Klang, Elektrizität, Magnetismus und auch Gedanken. Dieser vorgestellte Radiosinn war schon lange entwickelt worden als Teil einer spektralen Ökologie, wie Jennifer Gabries das nannte. Das Denken der Vermittlung in Bezug auf ein Spektrum. Ein Gedankengang, der verwaschene Grenzen ermöglichte. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir über Medienökologien, Mediologien sprechen, über Mediosphären oder Umfelder sprechen, um eine Welt zu beschreiben der unscharfen Grenzen. Anschließend der Grenzen zwischen dem Innen und dem Außen des Kopfes, des Geistes. Das Gehirnradio ist daher der Grenzfall der Vorstellung in der Medienökologie, wo alles zusammenfällt. Der Geist und die Medien. Und diese Idee wurde beschrieben in dem Tagebuch eines psychiatrischen Patienten Daniel Paul Schreber, veröffentlicht 1903. Der dachte, dass seine eigenen Nerven Teil eines weiten Netzwerkes war. Und er fühlte sich maschinenartig. Nahm Stimmen wahr, die in seinen Kopf gespielt wurden durch Drähte. Schrebers Vorstellungen waren symptomatische Vorstellungen oder Visionen einer Welt der unscharfen Grenzen zwischen Gedanken und Umwelt. Das war nicht beschränkt, diese Vorstellungen auf die Tagebücher von psychiatrischen Patienten. Im zweiten Bild, liebe Zuhörer, sehen wir den amerikanischen Techniker Archie Collins aus dem Jahre 1902. Collins war ein Telefonietechniker und er veröffentlichte über die Effekte der elektrischen Wellen auf das menschliche Gehirn. Er wollte wissen, was psychiatrische Patienten dazu brachte, gestört zu werden durch einen sich nähernden Gewitter. Er dachte, dass das menschliche Gehirn sensitiv wäre gegenüber den elektrischen Spannungen in der Atmosphäre. Um dies zu testen, hat Collins zwei Nadeln eingeführt in ein frisches Autopsiegehirn und hat diese Drähte verbunden mit einem Telefon. Das Telefon hat es nun ermöglicht, die Klänge der Gehirnzellen zu hören. Als sich dann ein Gewitter näherte, hörte Collins diesem verbundenen Gehirn zu. Und zu seiner Überraschung machte das Gehirn drei starke, klare Klänge, die sich so anhörten wie das Abkühlen von rotglühendem Metall in kaltem Wasser. Dieses Experiment wurde zu einer wissenschaftlichen Fußnote, zeigt aber dennoch, wie sehr die Vorstellung von elektrischer Gehirnaktivität und dessen Verbindung zur Atmosphäre überall zu sehen war in den kulturellen und wissenschaftlichen Diskursen seiner Zeit. Es gab hier eine Feedback-Schleife zwischen der technischen Experimentierung und theoretischen Spekulation, die nicht einfach als wissenschaftlich oder fiktional kategorisiert werden kann. Die Wissenschaft und die Fiktion haben unscharfe Grenzen in dieser Welt der Geistmedien, der Kopfmedien. Das war auch der Beobachtung eines Psychiaters 1919, der nachdachte über Patienten, die Berichte von sich gaben über Maschinen, die in den Kopf eintreten. Er sagte, dies wäre sicherlich zurückzuführen auf die Popularisierung der Wissenschaft. Die Patienten haben alle wissenschaftliche Kenntnisse und Erkenntnisse angenommen, übernommen und sie angewandt auf ihre eigene Krankheit. Diese Popularisierung der Wissenschaft wird noch einmal illustriert in Bild Nummer 1 nach diesem merkwürdigen Fall von Jean, die zu dem Radio tanzt, das sie in ihrem Kopf hört. Macht der Artikel weiter und verbindet diesen Radiosinn mit neuerer Nervenforschung in europäischen Labors. Entsprechend diesem Artikel hatten Wissenschaftler in Europa Radiogeräte modifiziert und es geschafft, Gehirnwellen, die vom Nervensystem ausgestrahlt werden, aufzuzeichnen. In Amerika sprach man also über Radio. Botschaften, die direkt durch das Gehirn aufgenommen werden. In Europa drehte man das Experiment herum und sprach über Radiogeräte, die Gehirnwellen aufnehmen könnten. Und nun sind wir hier halt in der Welt des 20. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts, der unscharfen Grenzen zwischen Geist und Medien, einer unscharfen wissenschaftlichen Welt, wo Technik, Nervenforschung, Psychophysiologie und Parapsychologie zusammengemischt werden. Alles mit einer neuen Betonung der Vermittlung von Wissenschaft an ein größeres Publikum. In den 20er Jahren, in den 30er Jahren haben Nervenforscher Vakuumröhren verwendet, so wie sie in den Radios eingesetzt werden, um die elektrischen Aktivitäten in den Nerven aufzuzeichnen und zu verstärken. Diese Maßnahme konnte visualisiert werden, aber auch mit Klang versehen werden. Aktive Nerven konnten hörbar gemacht werden im Labor. Die Wissenschaftler nutzten diese performative Qualität der Nervenforschung. Sie nahmen ihre Aufzeichnungen mit und haben sie dann wieder gespielt auf Konferenzen. Reporter nahmen diese spannenden Experimente direkt auf und schrieben über neue Wege des Zuhörens, der Geistesarbeit, wo wir direkt ins Gehirn hineinhören können. Wissenschaftler spielten mit dieser Begeisterung, erlaubten den Zuhörern, ihre Aufzeichnungen anzuhören in Radiosendungen. Wir sehen hier in Bild Nummer 3 die Ankündigung einer Sendung, einer Radiosendung zum Klang des Gehirns. Das Bild scheint darauf hinzuweisen, dass das Mädchen hier bald verdrahtet wird, um ihre Nervenaktivitäten aufzeichnen zu lassen. Wir würden hier etwas sehen, ein aktives Gehirn, das sich so ein bisschen anhört wie das Platschen des Regens auf ein Blechdach. Diese Radiosendungen beförderten diese Vorstellung des drahtlosen Gehirnradios. Wissenschaftler nahmen die Einladungen von Radioproduzenten an, über diese neue Forschung zu sprechen. Und das verstärkte noch einmal diese Vorstellung, diese intuitive Vorstellung des Gehirnradios. Die Forscher verwendeten immer wieder die Sprache von Botschaften und Informationen in ihren Gesprächen über die Nerven. Wenn und als Nerven dann ätherisiert wurden in den 20er und 30er Jahren, bedeutete dies ebenfalls, dass sie neu aufgefasst wurden in der Sprache der Kommunikation. Aber wie kommunikativ waren die Nerven jetzt wirklich? Wie viel konnten sie uns wirklich erzählen über das, was in ihnen vorging? 1934 hat der Nobelpreisgewinner, der Physiologe Edgar Adrian, wurde eingeladen, um bei dem ersten internationalen Kongress der Elektroradiobiologie zu sprechen. Der Kongress wurde an diesem wunderbaren Dogenpalast in Venedig abgehalten. Co-Präsident war der Radiopionier Marconi selber. Adrian bemerkte damals, oder Professor Adrian, Edgar Adrian bemerkte, dass zu diesem Zeitpunkt viele Labors viel spannende Forschung durchgeführt haben zu den elektrischen Veränderungen, die sie stattfinden im Gehirn. Mithilfe der neuen EEG-Technik erhob aber hervor, dass diese Forschung außergewöhnlich komplex wäre. Professor Adrian wollte vielleicht so ein bisschen diese starken Hoffnungen der Zuhörer abmildern. Marconi hatte die Konferenz eröffnet, indem er sagte, dass das menschliche Gehirn ein sehr empfindliches Instrument wäre, besser als eine jede Maschine, die der Mensch erfinden könnte. Und das Gehirn müsste in der Lage sein, Botschaften aus großer Distanz wahrzunehmen, aus größerer Distanz als ein mechanisches Übertragungsgerät. Nach dem Vortrag gab es eine Demonstration des ersten EEG-Aufzeichnungsgerätes, das man damals in Italien kannte, und man zeigte dort die visuellen Aufzeichnungen von Gehirnwellen. Die Zuhörerschaft bei dieser Konferenz war sehr beeindruckt von dieser Vorstellung. Unter den Zuhörern war auch der futuristische Künstler Filippo Marinetti und Pino Masnata. Diese Künstler hatten eine neue Art des Radios vorgeschlagen, La Radia, die das Theater hinter sich lassen wollten, und sie wollten sich fokussieren auf die Wellen und auf die subatomischen Partikel. Nach diesem Kongress war Masnata noch begeisterter über diese neue Forschungen, und er sprach über neue drahtlose Technologien, die die Vibrationen des Gedankens übertragen könnten. Werte Zuhörer, in diesem kurzen Vortrag ist diese Vorstellung des Gehirnradios emporgestiegen als ein Netz von Treffen zwischen Nerven, Wissenschaftlern, Künstlern, psychiatrischen Patienten, Technikern und Radioproduzenten. Was wir durch diese technischen Ereignisse sehen, ist, dass in einer Welt, die überschwemmt wird mit Wellen, das moderne Subjekt selbst natürlich von diesen unscharfen Grenzen beeinflusst wird. Auf der einen Seite haben wir diesen Grenzfall des Gehirnradios, das erlaubte das Überlappen der Grenzen von Gedanken und Welt und löste das Subjekt auf. Auf der anderen Seite könnten solche Funksendungen, die aufgenommen werden durch das Gehirnradio, auch ein neues Subjekt entstehen sehen. Ein Subjekt mit einem Gehirn, ein mit einem neuen Gehirn ausgestattetes Subjekt. Wir sehen das beispielsweise in einem ganz klaren Beispiel eines Wissenschaftlers, der über das Gehirn spricht im Radio. Es handelt sich hier um den bevorzugten Wissenschaftler des BBC, Dr. William Gray Walter. Er spricht über seine Stimme und über seine Art und Weise, die Zuhörerschaft anzusprechen. Diese Shows von Walter kann man kaum noch finden. Ich war nicht in der Lage, diese Aufzeichnungen zu finden, aber ich habe die Transkriptionen seiner Radioshows gefunden. In diesen Shows hören wir, wie Walter nicht nur die Zuhörer anspricht, sondern er spricht das Gehirn der Zuhörer an. Er sagt: Haben Sie jemals aufgehört und plötzlich innegehalten, um nachzudenken über dieses merkwürdige private Welt in Ihrem Schädel, wo diese Zehntausenden von Millionen kleiner Nervenzellen leben, getrennt von Ihnen? Die sind das, was Sie ausmachen. Kein anderer ist so wie Sie. In seinen Radioshows hat Walter dann verschiedene kleine Experimente durchgeführt mit den Gehirnen seiner Zuhörer. Er hat sie gebeten, die Augen zu schließen, sich eine Szene, ein Objekt vorzustellen. Er würde dann eine Diagnose durchführen, ein bestimmtes Gehirnprofil diagnostizieren, entsprechend dem Experiment. Wenn man etwas sehr lebhaft sich vorstellen könnte, dann wäre man wahrscheinlich eine Person mit wenigen Alpha-Wellen im Gehirn. Wenn man kein klares Bild evozieren könnte, hätte man wahrscheinlich eine starke Alpha-Wellenaktivität im Gehirn. Er hat also sozusagen über das Radio einen Brain-Scan, einen Gehirnscan durchgeführt. Walter macht weiter mit seinen Experimenten über 30 Jahre, und 1963 wurde dann durch eine Presseerklärung der NASA die erste erfolgreiche Übertragung von Gehirnwellen über einen Relais-Satelliten bekannt gegeben. Eine Übertragung von Brainwellen, die aufgenommen worden sind in Bristol, England, und dann über den Weltraum, über den Satelliten gesendet wurden nach Minneapolis in Minnesota. Diese Aufzeichnungen der Gehirnwellen wurden über eine Festnetzleitung an die Übertragungsstation gesendet, dann auf den Satelliten gespielt und dann von dort wieder zurück auf eine Empfangsstation in den USA, um dann über eine Festnetzlinie nach Minneapolis gesendet zu werden. Diese Gehirnwellen waren zu langsam, um wirklich korrekt übertragen zu werden, waren sehr schwer zu interpretieren. Aber Walter versprach, dass diese Methode verwendet werden könnte in der Zukunft für die Diagnose des menschlichen Gehirns über lange Distanzen hinweg. Im 20. Jahrhundert waren Fantasien, Versprechen die Struktur des Gehirnradios. Und sie sind immer noch die Struktur dieser breiter angelegten Vorstellung der Gehirnmedien heute. Aber das hat natürlich Auswirkungen auf die echte Welt. Ich habe gesprochen am Anfang über diese Vorstellungen, die Gedanken, die man denken kann. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie 5 Dinge nicht hören würden. Aber, werte Zuhörer, was haben Sie denn nun gehört, als Sie sich den Klang von Jean vorstellten, den sie hörte in ihrem Gehirn und dazu tanzte? Was stellten Sie sich vor unter dem Klang des heißen...